Entertainment on the Road. Dein Podcast mit Themen, Trends und Stimmen aus der Staffing-Branche. Kennst du das, wenn du jemanden triffst und du hast das Gefühl, da steht ein guter Mensch vor dir? Den kann man vertrauen. So geht es mir bei meinem heutigen Gast. Nicht nur, dass wir beide aus dem Dachauer Hinterland kommen, also vom Typ her die gleiche Sprache sprechen, sondern auch, weil jedes Mal, wenn ich ihn treffe, tiefe Gespräche über Ethik und Moral in der Staffing-Branche habe. Und diese Gespräche sind als Verbandsvorsitzender zu solchen Themen auf jeden Fall eine Seltenheit. Er hat sich sehr gescheut, in diesen Podcast heute zu kommen. Ich muss den wirklich hier reinziehen und umso stolzer bin ich, dass ich es geschafft habe, dass er hier ist. Ein herzliches Grüß Gott an den Gründer von der Constaris GmbH, Christian Limmer. Servus.
Servus, vielen Dank für die Einladung. Hat gedauert in der Tat, aber deine Hartnäckigkeit ist ja bekannt und hat am Ende dann doch obsiegt. Ne?
Was lange wird, wird endlich gut.
Genau, schauen wir mal.
Ich habe ein paar Zeilen für dich mitgebracht, Christian. Ich würde dich mal gerne kurz den Zuhörern vorstellen, wenn es okay für dich ist.
Bitte.
Christian ist in Alte Münster geboren und der das nicht kennt, wo Alte Münster ist, schaut das nächste Mal in München auf den Streckenplan der S-Bahn und da ist es ganz oben links, wo die Verlängerung der S2 aufhört. Da ist Alte Münster. Eine Ortschaft, mit der ich sehr viel positive Erinnerungen verbinde, für die Landeier wie mich, bekannt durch die legendäre Dorfdisco Spider.
Richtig.
Die interessanterweise, und heute ist unser Thema Religion, am ersten Advent 1996 abgebrannt ist. Fühlt sich wie gestern an, gell?
Ja, ich kann mich sogar noch erinnern, wie hoch die Flammen da geschlagen sind. Wir waren nämlich zufällig in der Gegend. Das war schon bitter.
Ja. Fun Fact, in der Disco habe ich meine erste Freundin geküsst. Okay. Ist mir eingefallen. Ja. Gruß geht raus an Andrea. Ich weiß nicht mehr, wie der Nachname ist, deswegen finde ich sie leider nicht mehr. Nach einer behütenden Jugend ist Christian in Aichach ins Gymnasium gegangen. Und jetzt ist es wahrscheinlich gar nicht zielführend, dass jedes Mal, wenn ich von irgendeiner Ortschaft im Dachauer Hinterland rede, sage, welche Discos da gibt. Aber in Aichach gibt es das legendäre M1 Richtig. Disco Fox Party am Donnerstag. 1991 hat Christian angefangen, in München Theologie zu studieren. Nach 2 Jahren hat er das mit Vordiplom abgeschlossen, um dann ins Königreich Tonga zu gehen. Und leider habe ich jetzt keinen Disco-Tipp, was es im Königreich Tonga gibt. Aber gab es denn eine Disco, Christian?
Ja, da gab es einen Nightclub.
So Nightclub. Es, ja. Um danach wieder zurückzukommen und sein Studium abzuschließen. Wie es dann kam, ja, nach dem Theologiestudium, dass er in die Staffing-Branche 1998 gekommen ist, wird er uns sicherlich gleich erzählen. Und zwar damals bei der Kantor Unternehmensberatung. Nach 2 Jahren ist er zur Pape Personalberatung und 2003 dann bei Docs eingestiegen, wo er bis 2011 als Business Director war. Hier habe ich ihn damals in meiner Rolle als Head of Life Science bei Hays das erste Mal über Ecken kennengelernt oder wahrgenommen. Und damals hatte ich gehörigen Respekt über die Kombination einer Clinical Research Organization mit Staffing. Und da werden wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Im Juli 2011, also zeitgleich zu dem Zeitraum, wo ich gegründet habe, hat er die Constaris GmbH gegründet. Eine, und jetzt lese ich ab, holistische Staffing-Firma mit dem Fokus auf Life Science. Was das bedeutet, werden wir auch besprechen. In dieser Rolle ist er bis heute. Er ist zu mir in den Podcast gekommen mit der Auflage, wenig über sich selbst zu reden und viel über die Branche. Ich bin also gespannt. Danke, dass du hier bist, Christian.
Vielen Dank.
Und wir starten gleich mit der Frage, die immer die erste Frage ist. In deinem Fall konkretisiert, warum geht ein Theologe, ein Menschenfänger in die Staffing-Branche, um Kandidaten zu fangen?
Ja, ich sage immer, früher hätte ich Seelen gejagt, jetzt jage ich Köpfe. Also der Hintergrund war, als Theologe bist du ja für nichts geeignet. Ne? Also außer der Kirche stellt niemand Theologen ein.
Ja.
Und deswegen gab es da für diese geisteswissenschaftlichen Krüppel an der Uni gab es ein Programm, das hieß Student und Arbeitsmarkt. Ne? Allein der Begriff ist schon Programm. Das heißt, man hat da so oberflächliche Kurse gemacht in BWL und Schreibmaschine konnte ich dann lernen. Das Sehr hat gut. Mir tatsächlich bis heute geholfen. Das bedauere ich nicht. Der Rest war Müll. Und da gab es auch einen Kurs Personalwesen. Aha. Und der Kursleiter, ein ADAC HR-Manager, hat so in der Recruiting-Session erzählt, dass es da sowas wie Personalberater gab. Und das fand ich cool. Das machst du. Hört sich gut an. Das war auch mein gesamtes Wissen über diesen Job. Und dann habe ich mich beworben. Ich habe einfach, damals war das ja noch so, die Süddeutsche aufgeschlagen, habe die ersten Anzeigen geschnappt, wo eine Personalberatung standen war. Das war in dem Fall die Firma Kantor. Mhm. Habe angerufen und dann war ich Berater.
Wahnsinn.
Das war dann eine Einarbeitung, die hat, ja, ich würde mal sagen, 5 Minuten dauert.
Ach so,
hier ist dein Büro, hier ist dein Schreibtisch, Computer, Telefon, du hast jetzt 6 Monate Zeit, bis dahin muss der erste Retainer da sein, weil es war natürlich nur Retainer. Und ansonsten sind wir geschiedene Leute.
Also du bist gar nicht klassisch eher heutzutage als Researcher und dann Consultant, sondern du hast direkt einen Retailer beim Kunden
anlassen. Ich habe 6 Monate lang Kaltakquise gemacht.
Aha.
Und am letzten Tag meiner Probezeit meinen ersten Auftrag.
Weißt du, bei wem?
Unterschrieben. Das war damals Munich Business Plan Wettbewerb.
Aha.
Ja, das war der Geschäftsführer, hat eine Assistentin gesucht. Und das war mein erster Auftrag. Aber dann ging es eigentlich ziemlich schnell. Dann habe ich Maschinenbau, dann hatte ich noch eine Position IT, also eigentlich querbeet. Ich habe alles angerufen, was bei 3 nicht auf dem Baum war. Ja. Und das Schlimme war halt, es hat ja Monate gedauert, bis du wirklich verstanden hast, worum es da geht. Und deswegen habe ich gesagt, okay, das ist nichts. Ich muss wechseln und bin dann eben zur Firma Parpec gewechselt.
Aber wolltest du nicht raus aus der Branche? Also
nee, ich wollte mich nur spezialisieren, weil ja, ich habe Schuhmodelleure, also Schuhdesigner besetzt, im gleichen Moment SAP-Leute, FICO, im nächsten Moment einen Getriebeproduzenten für Baumaschinen.
Mhm.
Du kapierst ja gar nicht, worum es da geht. Ne?
Ja.
Und dann bin ich eben zur Pape und da war man spezialisiert auf IT. Und ich habe gesagt, ich will den Bereich Telekommunikation aufbauen. Ich war der Einzige, der dort wieder Kaltakquise gemacht hat. Aber das war sehr erfolgreich, weil ich habe den größten Kunden aller Zeiten an Land gezogen. Damals mit UMTS-Lizenzen, die versteigert wurden.
Ja, können wir noch erinnern.
Haben wir die Sonera und Telefonica, die Corporation aus Spanien und Finnland. Und das war gut.
Das waren damals so absurde Beträge. 20 Milliarden, 40 Milliarden.
100 Milliarden,
ja, 100 Milliarden
insgesamt,
genau.
Alle zusammen. Ja. Ich glaube 5x 20
ja, genau.
Milliarden, sowas. Ja. Also es war völliger Irrsinn. Und da haben wir für das Unternehmen, also das Unternehmen hat in einem Jahr 800 Leute eingestellt. Davon haben wir, keine Ahnung, 50, 60 platziert. Und im nächsten Jahr alle wieder gekündigt.
Mhm.
Weil ich gesagt habe, naja, funktioniert doch nicht. 20 Milliarden plus, also ich weiß gar nicht, wie viele Milliarden die da abgeschrieben haben. Ja. Ein völliger Irrsinn. Aber ja, wir haben gutes Geld verdient, aber dann kam die Dotcom-Krise und das hat das Unternehmen dann Gas gemacht und dann war Pape insolvent. Ich durfte dann als einziger Berater noch in die Holding mitgehen, weil ich ja der Einzige war, der Akquise gemacht hat. Aber da war natürlich in der Kürze der Zeit waren da nichts mehr zu retten. Und dann bin ich eben zu Doxcon.
Wenn wir dann nochmal kurz einen Stopp machen, Dotcom-Krise, ich finde es so ganz, ganz spannend. Ich war damals so am Anfang, ich habe 1999 angefangen zu studieren und habe das nur so ein bisschen in Augsburg so ein bisschen mitbekommen. Und siehst du da parallel zur heutigen Zeit, weil letztes Mal habe ich mir das gedacht, wo sind Silicon, wer ist das, wer so verrückt alle gehadhuntet hat für 7-stellige Millionenbeträge, irgendwelche.
Meter.
Ja, genau.
Ja,
und das hat mich so ein bisschen an die Pressemitteilung von 1998, 99 erinnert gefühlt, wo wirklich auch abstruse, da hat ja jeder auf einmal Venture Capital Geld gehabt. Jeder ITler hat irgendwie 6-stellig verdient. Also ich kann mich erinnern, Studenten, die mit mir studiert haben, haben abgebrochen, haben gesagt, ich brauche den Scheiß nicht.
Mhm,
ich werde jetzt Multimillionär.
Ja.
Ich kann mich da noch dran erinnern, der Toni beispielsweise, ja, ich werde jetzt Multimillionär, okay, dann los, 20 Millionen Venture Capital, ich zahle mir 800.000 D-Mark, keine Ahnung, Gehalt aus. Also es war ja verrückte Zeiten. Siehst du da Parallelen zu heute? Weil es gibt auch schon so ein bisschen den AI-Hype.
Das ist schwer zu sagen. Also zum einen ist es natürlich nicht ganz mein Thema mit KI. Also zumindest was so die Investments und die wirtschaftliche Lage der Unternehmen betrifft. Wenn ich jetzt für die Life Science sprechen kann, sehe ich das nicht, weil die sind ja chronisch unterfinanziert. Die haben ja immer viel zu wenig Geld, um ihre Projekte voranzutreiben. Also es könnte Parallelen geben. Ich meine, das, was bei der Dotcom-Krise am Ende ausschlaggebend war, war, dass die Leute einfach sehr optimistisch investiert haben, ohne dass Substanz dahinter war.
Genau.
Ganz genau. Ja. Und das wird sich zeigen, wie das mit der KI auch passiert. Dass da nicht alle überleben werden, denke ich, ist klar. Auf der anderen Seite sehen wir auch, dass KI einen immensen Impact hat auf die Art und Weise, wie wir arbeiten, nicht nur als Staffing-Industrie, sondern generell. Und deswegen sind es am Ende zumindest Produkte, die also einen nachgewiesenen Nutzen haben.
Ja,
das aber war
wenn
damals
ich jetzt,
ein bisschen anders.
Ja, aber wenn ich jetzt schaue, die ein oder anderen KI-Unternehmen, die in Deutschland so kolportiert werden und mir dann mal die Jahresabschlüsse oder die Geschäftsabschlüsse, da wird ja noch kein Geld verdient. Die sind VC-backed und das war es früher genauso.
Ja.
Also die, ich hoffe, dass die Zukunftsplanung da solider ist und dass der Return of Investment irgendwann kommt bei diesen Firmen. Aber viel Geld wird dann noch nicht verdient. Die Abbruchraten und die Scheiterquoten in den KI-Projekten in der Staffing-Branche ist relativ hoch. Also ist noch nicht noch keine skalierbaren Produkte im Moment so breitentauglich.
Also das stimmt, das sehe ich auch. Und man darf vor allem eines nicht vergessen. Also die Entwicklung eines LLM-Models verschlingt ja Unsummen.
Mhm.
Und wenn du dann schaust, ne, also sagen wir jetzt für so eine Standardanwendung jetzt in unserer Branche, ich habe eine Transkription von einem Gespräch und will jetzt daraus ein Kandidatenprofil erzeugen.
Mhm.
Da brauche ich nicht die neueste LLM. Da kann ich auch eine nehmen, die jetzt ein Jahr alt ist. Die gibt es Open Source, die kann ich auf meinem eigenen Rechner oder auf meinem eigenen Server installieren.
Mhm.
Da verdient das Unternehmen keinen Cent mehr.
Ja.
Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, diese immensen Summen, die für immer neue Modelle investieren, dass sich die irgendwann einfach nicht mehr bezahlt machen, weil vieles von dem, was ich als normaler User umsetze, da reicht mir auch ein Standard,
genau,
einfaches Modell, das ich auf meinem Handy mittlerweile installieren
kann. Und nach einem Jahr fragst du dann ChatGPT, programmier mir genau das Modell für Lau, wo die Millionen investiert haben in die Entwicklungskosten. Aber wir wollen noch mal, bevor wir in IT einsteigen.
Das ist ja gar nicht unser Thema.
Kurzer Exkurs gewesen. Wir wollen noch mal ein bisschen über Icon und Doc sprechen.
Mhm.
Wie kam denn der Switch von IT-Telco zur Life Science Branche?
Das war eher der Not geschuldet. Ne? Also
Kriege.
Wie gesagt, also die Pape war insolvent und in der Holding ging es auch nicht lang und dann war ich arbeitslos und wurde dann zufälligerweise, weil ich die irgendwie kannte, eine Dame von Adeco, die hat mich dann zu einem holländischen Personalberater vermittelt, nämlich der Firma Docs.
Mhm.
Die spezialisiert waren auf klinische Forschung. Mhm. Hatte ich zuvor noch nie gehört, keine Ahnung, was das war. Ich war ja viele Jahre ehrenamtlicher Rettungssanitäter, deswegen war mir das Thema an sich jetzt nicht völlig unbekannt mit Medikation und so weiter. Aber klinische Forschung war mir ein völlig unbekannt. Aber es war trotzdem spannend und wir hatten eine ganz, ganz tolle Zeit bei Docs. Ich habe dort gestartet, habe dann halt Schritt für Schritt ein Team aufgebaut. Am Anfang war ich mit einer Kollegin, die aber dann recht schnell gegangen ist, weil die kam halt aus der klinischen Forschung, von der konnte ich zwar lernen, was das Thema
Klifo
betrifft, ja, aber von Personalberatung hat die halt null Ahnung gehabt und war auch alles andere als ein Verkäufermensch.
Ja.
Also völlig ungeeignet. Und dann haben wir im Prinzip halt nach und nach die Leute eingestellt und es war eine wirklich grandiose Zeit. Und irgendwann hat dann der Eigentümer das gesamte Unternehmen verkauft, eben an Icon. Die hatten in Amerika eine Sparte, die nannte sich, haben sie dann umformiert, weil der Begriff dann doch ein bisschen blöd war, ICS. Icon Clinical Services, kann man aber halt auch anders verstehen, deswegen wurde es dann und haben dann eben Docs gekauft als die Staffing Unit und sagen wir, im ersten Moment waren die Synergien ja schon nachvollziehbar, ne? Aber es war trotzdem für uns, ja, also ich sag mal, der Spaß war da relativ schnell zu Ende, ja, weil das war halt Konzern, also die Wege waren dann lang und das war es war einfach nicht mehr meine Welt. Ja, vorher, ich war ja sowohl bei Pape als auch bei Docs. ich war völlig, ich war wie ein Unternehmer. Ja. Also mein holländischer Chef, mit dem habe ich einmal in der Woche eine halbe Stunde telefoniert und ansonsten hat der mich völlig in Ruhe gelassen.
Ja.
Er hat gesagt, mach, wenn die Zahlen stimmen, interessiert es mich nicht. Und das war grandios, aber ich habe im Prinzip ja schon so eine Blaupause gehabt dann für die Constaris, wie das funktioniert. Ja, das war dann zu Ende. Und dann habe ich eben gesagt, gut, irgendwann muss ein Ende sein.
Nochmal kurz zur Einordnung für den Hörer, für die Hörerin. Eine CRO, eine Clinical Research Organization, wie ICON das ist, ist ein Auftragsforschungsunternehmen, was pharmazeutischen Endkunden die klinische Forschung übernimmt in bestimmten Ländern für bestimmte Kliniken. Also am Ende des Tages, die Arbeit wird von Study Nurses gemacht, die von CRAs, Clinical Research Associates,
genau,
überwacht werden, wo die klinische Studie am Patienten passiert. Das muss halt doppelblind, da gibt es alle möglichen Ausdrücke. Und ICON ist halt so eine Firma gewesen, die dann für Novartis oder Roche in unterschiedlichen Ländern, in unterschiedlichen Indikationsgruppen Studien durchgeführt hat. Und die haben natürlich, und deswegen erkläre ich das, weil die Vergleichbarkeit so am heutigen Tag, finde ich, ist sehr relevant. Im Engineering beispielsweise Unternehmen, die Gewerke anbieten. Ja,
genau.
Ist ähnlich zu sehen. Jemand, der ein Gewerk anbietet für ein BMW oder Audi, am Ende des Tages hat er ein ganz spezifisches Skillset und Knowledge, Projektmanager, dem Projektmanagen und sehr tiefe Kundenbindung oder ein Beratungsunternehmen mit Beratungsprojekten hat auch eine tiefe Kundenbindung. Und ich finde es immer spannend zu sehen, wenn entweder Beratungsunternehmen mit Staffing-Unternehmen oder in eurem Fall dann die ICON so ein Staffing-Unternehmen überkauft, was ja total Sinn macht, dieses klinische Fachverständnis mit der Schnelligkeit von Staffing zusammenzubringen. Ich hatte damals wirklich Angst, weil ihr wart Konkurrenz bei uns in der Schweiz, dass ihr uns brutal die ganzen Clinical Trial Managers, die wir alle gehabt haben, alle vom Markt nimmt, weil ihr seid ja in den Projekten, ihr seht als erstes, wenn der Manpower oder Womanpower Bedarf kommt und könnt es ja rein theoretisch als erstes staffen. Jetzt ist es nur, am Ende des Tages krankt es an den Menschen und wie es halt in den Beratungsgeschäften auch ist, die sind ganz anders konditioniert, wie wir das sind. Und wenn wir verrückte Vertriebler dann dahin kommen, dann fühlen die sich total befremdet, weil so ein Clinical Trial Head, der mit Novartis zu tun hat, der ist nach Qualität und auf einmal kommen wir und Staffing und hier noch ein und hier noch ein und da drücke ich noch ein. Und dann ist es oft die Kultur, die eigentlich so total interessante, potenziell synergetische Modelle zugrunde richtet. Und das habe ich schon so oft gesehen.
Mhm.
Und ich sage das so explizit, weil es viele Staffing-Unternehmen gibt, die natürlich genau die anderen Gedankengang haben, die das andersrum machen wollen, die sich denken, ach, ich werde jetzt ein Beratungsunternehmen, also im Sinne eines richtigen Beratungsunternehmens, oder ich biete jetzt Gewerke an. Es ist nicht so einfach, wie man sich das denkt. Ja,
ja, also in der Tat, also im ersten Moment war diese Übernahme natürlich ein kluger Schachzug, ne? Weil ich sage, Mensch, die CAO hat komplexe Projekte, da reden wir von 50, 100 Millionen Summen oder mehr. Und wir haben auf der anderen Seite eine Unit, die dann ganz schnell sowohl intern als auch den Kunden direkt staffen kann. Und unser Hauptbusiness dort war ja wirklich ganze Abteilungen von Unternehmen klinisch aufzubauen. Ja, also wir haben Pfizer in Berlin, wenn die gesagt, also die komplette klinische Abteilung lief eigentlich über ICON.
Ja.
Und wir haben dafür gesorgt, dass die Leute da waren. Aber da sind natürlich zwei sehr unterschiedliche Welten aufeinander getroffen. Ne? Also eine ICON, die, also der Verkaufsprozess, da geht's ja, das sind ja Jahresrhythmen. Ja. Und dann reden wir von 150 Millionen. Und da kommen wir und sagen, ja, aber wir verkaufen innerhalb von 5 Tagen und da reden wir von 20.000 Euro. Da prallen Welten aufeinander.
Ja.
Also die Agilität und Flexibilität, die wir haben, verglichen mit der Langfristigkeit und auch der extremen Regulierung, die ICON in ihrem Segment hat, es bot durchaus unterschiedliche Ansichten. Ja.
Sieht in der Theorie so einfach aus, in der Praxis
ist absolut. Es dann was anderes. Absolut. Und was tatsächlich ein Riesenproblem war, also man würde ja vermuten, dass wenn ich jetzt als ICON sage, ich habe hier eine Beratung, eine Personalberatung gekauft, dass die dann auch das Recruiting macht, ne? Aber so war das nicht. Also ich weiß gar nicht, wie viele Monate und Jahre Kampf das gedauert hat, bis ICON HR irgendwie akzeptieren konnte, dass es uns gibt und uns damit in die, also wir waren einer von anderen Suppliern. Es war nicht so, dass das an uns übergeben wurde, war jetzt aus unternehmerischer Sicht das Naheliegende wäre. Ne?
Genau.
Also das war schon zum Teil sehr mühsam.
Naja, und aber dann hast du die Chance genommen und hast gesagt, jetzt mache ich es wieder selbst. Ich war ja schon quasi immer...
Genau, genau. Und ich dachte mir, mei, machst du es einfach selber, ist ja alles ganz easy peasy. Und dann muss man feststellen, naja, ganz so leicht ist es doch nicht. Weil die Problematik war, wir haben vorher halt wirklich für die ganz Großen gearbeitet.
Ja.
J&J, Engine, Pfizer und haben da ganze Abteilungen aufgebaut. Und die wollten plötzlich nichts mehr von uns wissen. Wo wir gesagt haben, aber wir drei, wir machen genau das Gleiche wie bisher. Auf die Frage, wie schaut's aus? Singapur, Südafrika, könnt ihr das auch staffen? Musst du halt kleinlaut beigeben und sagen, nee, das ist nicht so ganz unser Thema. Ne? Und dann bist du raus. Und dann mussten wir halt die Not zur Tugend machen und haben uns dann tatsächlich auf kleine Unternehmen, vor allem Biotech-Unternehmen, fokussiert. Oder auf sagen wir, Niederlassungen ausländischer Unternehmen, die hier Staffing benötigen, die halt nicht im ganz großen Stil ihre Preferred Supplier Liste haben. Und das ist das, was wir bis heute machen.
Und wie groß seid ihr so als Einordnung?
Wir sind intern zu siebt und haben immer so zwischen 20 und 30 Externe. Also über ANÜ beim Kunden.
Achso, also ihr macht Festanstellungsvermittlung und ANÜ.
Ja, das ist eben, du hast vorhin gesagt, das Holistik, das würdest du gerne mal verstehen, was das heißt.
Mhm.
Also unser Ansatz ist, und wir haben uns vorhin über die Thematik unterhalten, Kandidaten oder Kunden zentriert. Unser Ansatz ist, wir wollen den Kunden in allen Fragen seines, ich sag's mal, Ressourcenmanagements unterstützen. Egal, ob der jemand in der Arbeitnehmerüberlassung braucht, jemand anstellt, das Recruiting rausgeben will, auch mal ein Freelancer, wobei Freelancer ist ein Thema, da halten wir uns ziemlich zurück. Der Kunde soll uns als Single Point of Contact haben und sagen, ey, ich habe ein Problem, was kann ich tun? Und dann können wir ihm die richtige Dienstleistung und die richtige Lösung dafür liefern. Das ist im Prinzip unser Ansatz. Funktioniert gut, ja. Also wir haben Kunden, also etliche, die wir seit über 20 Jahren betreuen.
Mhm.
Wir sprechen in der Regel mit den Geschäftsführern, mit den Inhabern, mit den Entscheidern, was auch den Beratungsansatz dann natürlich ein bisschen anhebt. Und ja, das macht uns viel Spaß und viel Freude, weil du da auf einer anderen Augenhöhe mit dem Kunden sprichst, als wenn du einfach
Schuggler
anders arbeitest.
Und die 20 Temps, die ihr eingestellt habt, habt ihr die unbefristet eingestellt oder sind die für die Projektzeit eingestellt?
Naja, die Arbeitnehmerüberlassung ist ja seit 2018 nochmal stärker reguliert. Also die höchste Überlassungsdauer sind jetzt 18 Monate.
Ja.
Das heißt, wir haben in der Regel die Mitarbeiter befristet angestellt, aber es gibt auch ein paar, die sind unbefristet. Die Problematik ist einfach, ne, wenn ich heute irgendeinen hochgradigen Spezialisten habe, ne, ich habe irgendeinen Market Access Manager für das Thema Parkinson.
Ja.
Hier in München sitzen, wenn der Einsatz abläuft, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich den morgen wieder platziere?
Sehr
in
genau.
AÜ, ja. Ausgeschlossen.
Mhm.
Und es ist in der Regel auch so, dass die Unternehmen, die das nutzen, die haben ein Headcount-Problem. Ne? Die würden ja gerne einstellen, aber dürfen nicht. Und wir lösen das Problem eben und in der Regel passiert es dann doch so, dass viele dann übernommen werden, sobald der Headcount eben genehmigt ist. Deswegen ist das mit der Befristung nur nicht ganz so relevant.
Habe ich verstanden. Jetzt hast du gesagt, Freiberuflichkeit macht er nicht. Also, als alter Contractor muss ich natürlich fragen, wieso?
Das hat einfach nur Compliance-Gründe. Das ist ein Thema, da kenne ich mich nicht so gut aus.
Ja.
Die AÜ mache ich jetzt seit über 20 Jahren. Da kenne ich jedes Gesetz und jede Regelung. Beim Freelancer nicht. Das ist einfach nicht meine Compliance-Welt. Und auch wenn die Kollegin gestern wieder gesagt hat, Mensch, also das mit den Freelancern, das ist schon auch gut verdientes Geld. Das müssen wir uns schon nochmal überlegen. Aber ja, wir werden sehen. Vielleicht machen wir es doch, wie gesagt, im ganz kleinen Stil. Da mal irgendein HR-Berater, der den Kunden 5 Stunden im Monat berät oder sowas. Schon, aber nicht im großen Stil.
Naja, wir bieten auf jeden Fall bei ABSCO alle Unterlagen, die du brauchst. Und
das habe ich gesehen, genau, auch Unterstützung.
Daran soll's
also
nicht
von
liegen.
Daher hast du mich jetzt vielleicht auch hier breit geklopft. Klopft.
Ja, bitte ab morgen möchte ich 20 Freiberufler im Projekt sehen.
Jawohl, Sir.
Ja, Christian, normalerweise würde ich jetzt fragen, was ist das Highlight und das Lowlight in deiner Karriere gewesen? Welche Eigenschaften sind wichtig? Wie hast du immer Gesundheit, Familie, Beruf ausbalanciert? Aber all diese Fragen wolltest du nicht und du hast gesagt, du möchtest über unsere Branche sprechen. Das liegt dir am Herzen und wir haben auch schon damals drüber gesprochen und wir wollen jetzt ein bisschen auf das große Ganze gehen. Mhm. Gell?
Gut so.
Und da habe ich jetzt extra Fragen vorbereitet. Die wurden jetzt noch nie so in dieser Form gestellt, also auch hier wieder eine Premiere. Ich wollte eigentlich fragen, was würdest du sagen, hat Staffing mit Gott zu tun? Aber die Frage spare ich mir, die ist vielleicht ein bisschen zu allgemein. Aber jetzt mal ehrlich, Christian, wenn du unsere Branche ansiehst, welche Todsünde begegnet dir in unserer Branche am häufigsten?
Ja, die Antwort ist aus meiner Sicht relativ klar. Das ist die Gier.
Die Habgier.
Ja. Das ist natürlich immer eine schwierige Frage, weil auf der einen Seite, wir sind Unternehmer. Ja? Ein Unternehmen, so habe ich es damals auch in meiner Sozialethik, in der christlichen Sozialethik gelernt, hat das Ziel, Gewinne zu erwirtschaften. Punkt. Und das ist auch sinnvoll so, weil nur ein Unternehmen, das wirtschaftlich stark ist, kann Leute einstellen, kann Arbeitsplätze schaffen und kann damit natürlich auch einen gesellschaftlichen Mehrwert bieten. Die Frage ist nur, wo hört auf, gesellschaftlich noch opportun zu sein und wo geht die Gewinnerzielungsabsicht so weit, dass ich sage, das geht auf Kosten anderer. Mhm. Und das ist natürlich eine Gefahr, die in unserer Branche so wie in jeder anderen Branche auch gegeben ist. Wir handeln im Prinzip ja mit Wissen. Das ist das, wofür uns der Kunde bezahlt. Der bezahlt es nicht für den Kandidaten, sondern bezahlt uns dafür, dass wir den Kandidaten kennen und er nicht.
Ja.
Und dieses Wissen kann nun mal auch manchmal zum Problem werden. Ja. Was ist, wenn ich weiß, dass dieser Schritt für den Kandidaten nicht sinnvoll ist? Aus Gründen, die mir bekannt sind, dem Kandidaten aber nicht. Lasse ich dann meinen Deal sausen? Also ich muss gestehen, wir sind Gott sei Dank nicht ganz so in dieser Problematik, weil wenn du retained arbeitest, dann stellst du nie nur einen Kandidaten vor. Mhm. Wenn der Kunde 3 oder 4 Kandidaten zur Auswahl hat und ich sage, gut, bei dem Kandidaten, hören Sie mal, da habe ich Informationen, da sollte man lieber die Finger davon lassen, dann sind immer nur 3 andere da. Also mein Deal ist jetzt nicht so massiv gefährdet. Wenn ich aber natürlich kandidatenzentriert arbeite und ich bringe den Kandidaten unter und bin kurz vorm Abschluss und erfahre es dann ist der Deal halt weg. Mhm. Und das ist natürlich für die Kollegen, die kandidatenzentriert arbeiten, sicher noch ein bisschen schwieriger zu handeln, das Thema ist jetzt bei uns, ja.
Was würdest du jetzt einem jungen Kollegen, der bei der Konkurrenz sitzt und den Umsatz- und den KPI-Druck in den Schultern spürt, raten?
Meine Erfahrung ist, nach doch ein paar Jahren Lebenserfahrung, dass auf Dauer die Ehrlichkeit und die Moral immer der bessere Weg ist. Weil auch wenn du jetzt kurzfristig erfolgreicher bist, wenn du jetzt in so einem Fall die Wahrheit ignorierst, langfristig wird dir das auf die Füße fallen. Die Leute reden miteinander, irgendwann kommt es raus. Und wir haben unsere Kunden nicht seit über 20 Jahren, weil wir versuchen, sie zu hintergehen. Mhm. Ist einfach so. Auf der anderen Seite ist natürlich die Schwierigkeit, dass du manchmal auch als Einzelperson gehörig unter Druck stehst. Wenn ich überlege, damals, als ich begonnen habe, am letzten Tag von meiner Probezeit den Deal zu machen, genau zu wissen, am nächsten Tag ist vorbei, da kommt die Kündigung, das kann schon Druck aufbauen. Und der heilige Augustinus von Hippo hat einen, ich finde, sehr wichtigen Satz gesagt. Er hat gesagt, brandmarke stets die Sünde, aber nie den Sünder. Ja, ich kann sagen, dieses Verhalten ist falsch, aber es steht mir nicht zu, jetzt über einen jungen Kollegen zu richten und zu sagen, das darfst du nicht machen, weil ich weiß zu wenig, ich stecke nicht in seiner Haut, das ist nicht meine Entscheidung. Die muss er für sich entscheiden, ob das gut oder falsch ist, ob es richtig ist oder böse.
Ja.
Ich sage nur, langfristig wird man immer mit der Wahrheit laufen.
Ja, darum wollte ich ja das Thema mit dir auch besprechen, weil ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, gerade im Perm Contingent in der Branche, ich habe Top-Vertriebler gesehen, ja, aber da habe ich Habgier, Hochmut, Neid, Zorn, Wollust, sind wir da relativ häufig über den Weg gelaufen.
Auch Wollust, okay.
Ich würde jetzt Vollerei vielleicht auch noch, Trägheit wahrscheinlich am wenigsten.
Ja.
Ich glaube, da wird man ausselektiert. Aber ich habe sehr, sehr extrem gute, performante Contingent-Perm-Vertriebler beispielsweise gesehen, wo es halt eigentlich bei den Todsünden die ganze Zeit nur noch links und rechts bimmelt. Und ich glaube, was mir wichtig ist, über den Podcast zu kolportieren, dass man natürlich immer sowas schnell sieht, weil es auch auffällt. Aber dass es kein Werte- oder Leitmaßstab für unsere Branche sein sollte, sondern es gibt auch sehr viel ethisch compliant Vertriebler, die mal einen Deal nicht machen, ja, weil sie sehen, dass es nicht das Richtige für die Familie von dem Kandidatin oder der Kandidatin ist oder weil es nicht für den Kunden ist und das bewusst in Kauf nehmen, dass die Beförderung vielleicht dann nicht kommt, weil genau noch 20.000 Net für Einkommen am Ende des Quartals fehlen oder vielleicht zum One-Million-Biller dieser 45.000 Euro Abschluss jetzt genau das ist, was fehlt. Und ich glaube, es gibt sehr viele in unserer Branche, die ethisch Vertrieb machen, die sind aber nicht so laut wie die anderen, wo die Todsünden die ganze Zeit bimmeln. Aber ich glaube, deswegen wollte ich mit dir über das Thema reden. Es ist nicht so laut und man sieht es nicht so häufig, aber die Leute gibt's und die Leute sind für mich eigentlich das richtige Role Model.
Ja, also ich gebe da recht, es ist wie immer, ne? Also egal, welche gesellschaftlichen Themen du anschaust, das Negative wird natürlich aktuell von den Medien deutlich mehr betont und deutlich mehr auch berichtet als all das Gute, was passiert. Und so ist es mit Sicherheit auch in unserer Branche. Ich glaube, die überwiegende Mehrheit arbeitet sauber und auch ethisch sauber. Aber wenn halt dann doch irgendwas zutage kommt, dann sind es halt immer die Einzelfälle und die Ausnahmen. Und da zu verallgemeinern, ist natürlich immer eine ganz, ganz schwierige Sache. Aber mir fällt nochmal, genau den Punkt wollte ich noch ansprechen vorhin zum Thema, was soll jetzt der junge Mann oder der junge Berater, die junge Beraterin machen? Ich denke, am Ende ist das Allerwichtigste, und das ist die Magie unseres Jobs, ja, es ist ein Zahlenspiel. Also der sicherste Weg, um nicht so eine halbseitigen Deals machen zu müssen, ist, hab genügend andere Opportunitäten auf der Hand. Mhm. Ja, wenn du den Kandidaten nur bei einem Unternehmen platzieren kannst, dann ist halt die Gefahr deutlich größer, als wenn du sagst, hey, ich habe hier 5 Kunden, die den wollen und bei dem sage ich ab, weil ich weiß, das ist für den Kandidaten nichts. Also von daher, Fleiß löst viele moralische Probleme. Ganz simpel.
Fleiß und Einsatzwille.
Ja.
Okay. Also die Moral von der Geschichte, arbeite mehr, um nicht in Bedrängnis zu kommen.
Ich würde nicht sagen mehr, arbeite härter.
Härter.
Ja?
Richtiger. Also,
ja, aber mehr löst nicht immer Probleme. Ne? Also, weißt, wenn ich Mitarbeiter habe, die am Tag 10-mal zum Rauchen gehen und da 5 oder 10 Minuten Rauchpause haben, dann muss ich sagen, mei, verzichte drauf und du hast eine halbe Stunde oder Stunde, wo du vielleicht mehr machen kannst.
Genau.
Oder ich muss mich halt auch ständig hinterfragen, ist das, was ich tue, wirklich gerade der beste Weg, das zu tun? Mhm. Verliere ich einfach unendlich viel Zeit durch vielleicht Überflüssiges? Ne?
Ja.
Also von daher deswegen, es geht nicht um mehr, es geht um besser, es geht um effizienter, es geht um erfolgreich am Ende.
Genau. Und weil wir ja im ethischen Podcast heute sind, Neid, ja, über andere reden, bei anderen abschauen, sich an den Erfolgen des Kollegen ablästern, das kostet auch nur Zeit, das bringt keinen Menschen weiter. Dann lieber auf seine eigene Performance gucken, auf seinen eigenen Weg gucken und sich nicht, wir vergleichen uns gern, ja, ich wollte auch immer Top-Vertriebler immer auf der Liste, Top 1, Top 2 sein, aber die positive Seite davon ziehen, ja, und nicht die destruktive Seite.
Ja, absolut, aber es ist halt ein Unterschied, ob ich ehrgeizig bin ob ich den Erfolg anderer anerkennen kann oder ob ich wirklich von Neid zerfressen bin, weil Neid macht nichts gut. Neid wird dich am Ende keinen Schritt weiterbringen, weil das Einzige, was dich weiterbringt, ist, und ich glaube, das ist gerade für Anfänger in der Branche ganz wichtig, versuch nicht, oder schau, was die Erfolgreichen erfolgreich macht und kopier das. Also orientier dich an den anderen, aber nicht im Sinne von, ja, Neid heißt ja, ich gönne dem anderen das nicht. Ja? Ja. Ich hätte es lieber als der.
Ja.
Und das braucht es gar nicht, weil in unserem Job ist es ja nicht so, dass ich hier ein Unikat habe, wo ich sage, das kann nur einer von uns beiden haben. Ja? Also auch zwei Leute können im Unternehmen Million-Biller sein. Schau, was der macht oder die, orientier dich an der Person und dann brauchst du auch keinen Neid haben. Und hinterfrag immer zuerst. Und das ist schon was ich oft vermisse bei Kandidaten, bei Kunden, werden wir alle hin und wieder erleben, aber auch bei Mitarbeitern. Wenn irgendwas nicht funktioniert, wenn irgendwas nicht gut läuft, dann frage ich mich immer zuerst, wo liegt mein Anteil? Mhm. Ja? Und suche nicht irgendeinen Sündenbock und sage, ja, die sind schuld und der und so weiter.
Wer war jetzt nochmal schuld, dass du heute zu spät gekommen bist?
Der ich habe gerade dran gedacht. Ja. Naja, ich muss gestehen, natürlich, am Ende, das ist genau die Frage, warum bist du zu spät? Ja, weil du nicht früh genug losgefahren bist.
So ist das.
Punkt.
So ist das. Wollen wir noch ein bisschen auf den Todsünden rumreiten? Was hätten
Hast du noch eine?
Völlerei. Ja, Maßlosigkeit. Völlerei verbindet ja mal mit Essen, aber Maßlosigkeit, was Profit, Bonus, könnte man auch damit verbinden, oder? Profitgier.
Ja, also das ist, also Profitgier ist schon mal so ein Begriff, den halte ich für problematisch. Mhm. Ja. Den hört man immer nur so aus, eher aus einer politischen Richtung. Und wie gesagt, also über Gier haben wir schon gesprochen. Mhm. Also wo wird es problematisch? Dass ein Unternehmen profitabel sein will, sehe ich nicht als Problem. Die Maßlosigkeit, ja, also ehrlich, wenn ich erlebe, was manchmal für Margen im Freelancer-Bereich abgerufen werden oder vielleicht auch in der AÜ, dann denke ich mir schon, naja, also ein bisschen mit Maß wäre da schon auch okay. Ne? Im Perm hast du das nicht. Weil wenn,
was ist denn eine...
Obwohl selbst, ich war letztes Mal auf einem Kongress und da habe ich jemanden kennengelernt, die bauen so... Anlagen für die Pharmaproduktion, ja. Also die kompletten Dinger. Ne? Und der hat mir erzählt, ja, also für eine Vermittlung von einem Ingenieur muss er 50% bezahlen. Wo man gedacht hat, mein lieber Schwan, 50% Platzierungsfee, respektabel. Aber ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist.
Wahrscheinlich Angebot und Nachfrage, oder?
In dem Wahrscheinlich, Fall. Am Ende ist es so. Und ich meine, wenn es der Kunde bezahlt, dann wir zwingen ja niemanden. Nein. Ja? Schwierig wird es nur, die Situation hatte ich auch mal, das war, ja, also man erlebt dann doch das ein oder andere. Wir hatten tatsächlich mal den Fall, eine Mitarbeiterin hat einen Kandidaten platziert bei einer CAO, bei einer kleineren CAO in Norddeutschland und dann ruft uns der Kandidat an und sagt, ja, er muss absagen, er kann sich das nicht leisten. Ne? So, ja, wieso, das Gehalt ist doch besser wie jetzt. Ja, aber er muss ja 50% von der Platzierungsfee dem Geschäftsführer bezahlen.
Was?
Ja, ohne Witz. Der Geschäftsführer wollte von dem Kandidaten, dass dem die Hälfte der Fee bezahlt.
Das ist jetzt auch da das erste Mal, dann, wo ich das gehört
also ja,
ich
ja, habe. Wie gesagt,
ich denke, ich habe schon alles gehört und alles gesehen, aber das ist jetzt was Neues.
Weit gefehlt, ja. Also man kommt immer wieder auf die abstrusesten Ideen und da wird's dann schon ganz schwierig, finde ich.
So, dann die letzte ethische Frage an dich. Jetzt haben wir so schön drüber gesprochen, aber jetzt möchte ich natürlich von dir als Vorbild wissen, in welcher konkreten Situation in deiner Karriere du dich bewusst gegen ein lukratives Geschäft entschieden hast, aus moralischen Gründen?
Wir hatten einen Berater, einen jungen Berater, der einen Bekannten hatte, der als Freelancer im Pharmaumfeld tätig war. Und der hat uns angeboten, Mensch, er hat gute Kontakte und er könnte für uns Aufträge gewinnen, gegen halt eine prozentuale Beteiligung. Da ist erstmal nichts dagegen einzuwenden, haben wir gemacht. Und haben dann auch von einem Unternehmen einen Retainer gekriegt. Das lief eigentlich auch alles soweit gut, bis ich dann durch den jungen Berater erfahren habe, dass die Beteiligung, also diese 20%, die gingen nicht an den Berater, sondern an den Geschäftsführer des Unternehmens. Ja, also das war eine Niederlassung von einem internationalen Konzern und der hat sich einfach schmieren lassen, ne? Ohne unser Wissen quasi. Und klar, das Thema war dann in dem Moment erledigt. Also wir haben selbstverständlich keinen Deal mehr mit denen gemacht, weil das finde ich, also das ist, nein, das geht nicht. Wir hätten mit Sicherheit jeden Auftrag von dem bekommen, weil der hätte immer einkassiert, aber das ist halt für mich ein absolutes No-Go.
Ist ein tolles Beispiel, weil das muss ich ehrlich gesagt sagen, da bin ich immer an die Grenzen meines Know-hows gekommen in der Branche. Ich bin total ethisch, Schmiergelder, Backhänder oder sowas geht bei mir gar nicht. Ja. Widerstößt gegen meine Moralvorstellung, aber es gibt's in der Branche.
Gibt's, aber Gott sei Dank, das war auch der einzige Fall, wo ich es persönlich erlebt habe. Ja, also im Gegenteil, wir haben letztes Mal hatten wir den Fall, die Kollegin hat einen Kunden und hat gesehen, die suchen jemand und hat die perfekte Kandidatin gehabt. Und hat den Fehler begonnen oder gemacht, dass sie die Kandidatin angerufen hat und ihr das erzählt hat. Die war Feuer und Flamme, die Mitarbeiterin ruft bei dem Unternehmen an und sagt, ich habe da jemand, und der Personaler sagt, super, aber ich kann euch leider nicht bezahlen, ich habe kein Budget, ich kann nichts bezahlen. Und aus moralischen Gründen hat dann meine Kollegin gesagt, ja, Zähne knirschend, ich kann ja der Frau, die ist arbeitslos, jetzt nicht das Arbeitsleben irgendwie mies machen, also dann kriegt sie es umsonst. Oh. Aber beim nächsten Mal denkt sie an mich. Und das hat diesen armen Personaler so schlaflose Nächte bereitet, dass er also mehrfach nochmal darauf hingewiesen hat, dass er auf gar keinen Fall uns in irgendeiner Weise bevorzugen wird, weil er will natürlich da nicht, dass da irgendwie ein Geschmäckle entsteht. Ne? Also das ist dann so die Kehrseite der Medaille, wo ich sage, naja, also sorry, ein bisschen lockerer hätte es da schon sein können. Ja. Das ist keine Bestechung. Ja? Bestechung ist, nein. Wenn ich dir das dann, also wir haben ja den Kandidaten geschenkt. Wir haben auf unser Honorar verzichtet, da muss ich schon sagen, quid pro quo, da hätte man sich schon auf ganz elegante Weise revanchieren können.
Auf jeden Fall.
Ohne hier, aber nein, das ist dann die andere Seite der Bestechlichkeit. Ne?
Spannende Einsichten. Christian, vielen Dank dafür. Bevor wir den Podcast abschließen, kommen wir noch zur Schnellfragerunde. Das gehört noch dazu. Ich stelle dir Fragen, du antwortest mit Ja, Nein oder der vorgegebenen Antwort. Keine ausschweifenden Antworten, einfach einmal schnell durch. Da okay. Musst du jetzt nochmal durch.
Gut.
Work-Life oder Work-Life-Balance?
Beides.
Also alles drei?
Für mich ist das eine Einheit.
Okay. Der beste Ratschlag im Recruitment, den du jemals bekommen hast?
It's a numbers game, sei einfach fleißig.
Die Vertragsart, die in deinem Herz schlägt, ist Contracting, Perm oder ANÜ?
ANÜ.
Warst du schon mal Top-Builder in der Staffing-Firma?
Ja.
Was war dein Rekord?
Ich kann es dir ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen. Also das Einzige, was ich noch weiß, weil da habe ich letztes Mal ein altes Foto gefunden bei Pape. Ich habe an einem Tag 7 Placements gemacht.
Okay, ja? Perm-Placements. Also es waren dann
7 Perm, genau.
6-stellig bist du wahrscheinlich. Nice. Bist du intrinsisch oder extrinsisch? Traue ich mich fast gar nicht zu fragen, aber steht halt da.
Ich kann überhaupt keinen externen Druck haben. Ich bin intrinsisch motiviert.
Und Hunter oder Farmer?
Ich bin Hunter. Ich hasse Farmen. Das gebe ich immer an meine Mitarbeiter ab.
Ja, sehr schön. Das ist gut. Es gibt weniger Hunter als Farmer, aber beides ist wichtig. Welchen Tipp würdest du deinem jüngeren Ich geben?
Glaub nie, dass du schon alles weißt. Lerne jeden Tag.
Schön. Für was gibst du privat dein Geld aus?
Ehrlich gesagt, ich bin kein großer Konsument. Ich wüsste jetzt gar nicht, wofür mein Geld ausgibt. Mal schön essen gehen, das ist mir wichtig. Aber ich brauche keine tollen Autos, ich brauche keine Ferienimmobilie.
Schon klar. Nicht. Was muss man bei euch in der Firma bilden, um das persönliche Budget zu erreichen oder Top-Builder zu sein?
Ja, Top-Bilder musste über 1 Million sein.
Okay.
Weil da gibt's Kollegen, die die das schafft. Und dann ist es abhängig von der Erfahrungsstufe und vom Gehalt, ganz simpel.
Was ist der größte Fehler, den ihr als Firma gemacht habt?
Zu versuchen, was darzustellen, was wir nicht sind.
Was wolltet ihr denn sein?
Wir wollten auch schnell skalieren und wachsen, junge Leute holen und haben gemerkt, ey, das geht gar nicht.
Ja.
Wir haben das nie gelernt.
Ja.
Ja, wir haben immer kundenfokussiert gearbeitet und jetzt zu versuchen, wir machen jetzt hier auf Kandidatenfokus, das ist völlig in die Binsen gegangen.
Verstehe ich. Wen würdest du in der Branche gerne mal treffen?
Ich habe das Glück, dass ich dank Absco tatsächlich jetzt auch die Leute treffe, die ich mal treffen wollte. Ja.
Gute Überleitung zur nächsten Frage. Was ist dein schönster Absco-Moment bis jetzt gewesen?
Das war das Executive Dinner. Das hat mir wirklich viel Spaß gemacht.
In München.
Sehr, sehr schöner Abend. Ja.
Das war richtig gut.
Ja, war toll.
War richtig gut. Gut, dann sind wir am Ende angelangt. Vielen Dank, Christian, dass du heute bei Recruitment on the Road zu Gast warst.
Dankeschön.
Und liebe Zuhörende, schön, dass ihr auch dabei wart. Ich hoffe, ihr stimmt mich zu. Das war eine total andere, total spannende Episode. Und bleibt uns gewogen. Kommentiert gern. Wir gehen da gerne in die Diskussion über LinkedIn, was diese Staffel angeht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns mitteilt, wie ihr einen nachhaltigen Vertrieb macht und ob ihr die Erfahrung gesammelt habt oder Situation gesammelt habt, wo ihr ethisch gehandelt habt. Das würde mich interessieren, wenn wir da im Dialog gehen können. Ansonsten wünsche ich euch viele Abschlüsse, viel Gesundheit und einen schönen Tag. Das war's schon wieder bei Recruitment on the Road. Dein Podcast am Puls der Staffing-Branche.